Stell dir vor, du stehst am Fuß des absoluten Machtzentrums deiner antiken Welt. Also vor dir ragt so ein monumentaler Tempelkomplex auf. Alles aus weißem Stein und Gold. Und dieser Ort wird von einer elitären Oberschicht dominiert, die, naja, absolute politische und religiöse Kontrolle übt.
Ein extrem einschüchternder Ort damals.
Total. Und dann, quasi aus dem Nichts, fängt eine winzige Gruppe von ungebildeten Leuten aus der Provinz an, dieses gesamte jahrhundertealte System ins Wanken zu bringen.
Genau, und das ist der springende Punkt.
Sie nutzen keine Schwerter, sie arbeiten einfach mit Worten, mit unerklärlichen Taten und mit einer radikalen neuen Art zu leben, die wirklich jede soziale Norm sprengt. Also, willkommen zu unserer heutigen Entdeckungsreise.
Hallo zusammen.
Wir haben heute ein absolut faszinierendes Dokument vor uns liegen, und zwar die detaillierten Notizen aus der 8. Vorlesung des Historikers und Theologen Dr. Craig Keener. Er seziert darin die Kapitel 3 bis 5 der Apostelgeschichte.
Und weißt du, es ist extrem leicht, diese Texte aus der Antike einfach so als, naja, verstaubte religiöse Geschichten zu überfliegen.
Ja, man liest das halt so runter.
Richtig. Aber unsere Mission für diese tiefgehende Analyse ist eine völlig andere. Wir wollen den verborgenen, historischen und kulturellen Kontext entschlüsseln, der da unter der Oberfläche dieser Zeilen liegt.
Mhm.
Den Kontext, den wir als moderne Leser fast immer komplett übersehen. Wir betrachten hier im Grunde die Blaupause einer Bewegung, die das damalige Establishment buchstäblich auf den Kopf gestellt hat.
Aber warum sollte dich das interessieren, der du jetzt zuhörst? Ganz einfach, weil wir hier die Anatomie einer radikalen Graswurzelbewegung vor uns haben. Und zwar lange, bevor es diesen Begriff überhaupt gab.
Absolut.
Wir sprechen über brutale politische Machtkämpfe, über Wachstumszahlen, die jedes moderne Tech-Startup heute von Neid erblassen ließen, und über massive gesellschaftliche Tabubrüche. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Der Text startet mit einer sehr spezifischen Szene.
Am Tempel, richtig.
Genau. Wir befinden uns am sogenannten schönen Tor des Tempels in Jerusalem. Da sitzt ein Mann, der seit seiner Geburt nicht laufen kann, und er bettelt. Für mich als modernen Leser wirkt das wie eine klassische Stadtszene, aber damals hatte dieser spezifische Ort sicher eine tiefere Bedeutung, oder?
Ja, definitiv. In der antiken Welt war das Betteln extrem schambehaftet.
Okay.
Es gab ja keine sozialen Netze, keine staatliche Unterstützung, wie wir das heute kennen. Man bettelte wirklich nur, wenn jede andere Möglichkeit zum Überleben ausgeschöpft war und man, naja, den totalen Gesichtsverlust in Kauf nehmen musste.
Krass.
Das Judentum besaß damals allerdings ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Kulturen der griechisch-römischen Antike eine extrem hohe Ethik der Wohltätigkeit.
Ah, okay.
Wer in den Tempel ging, wollte seine Frömmigkeit zeigen. Also war ein Platz direkt an diesem prachtvollen, stark frequentierten Tor aus rein strategischer und wirtschaftlicher Sicht der wahrscheinlich lukrativste Ort in ganz Jerusalem.
Clever.
Genau, vor allem für jemanden, der eben komplett auf Almosen angewiesen war.
Der Mann sieht also zwei Anführer dieser neuen Bewegung, Petrus und Johannes, auf sich zukommen und erwartet logischerweise eine Münze. Aber was jetzt passiert, bildet eigentlich schon den theologischen Kern unserer gesamten Analyse heute.
Mhm.
Sie greifen eben nicht in die Tasche, Petrus sieht ihn an und sagt im Grunde, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh.
Ja.
Und der Text sagt, der Mann springt auf und ist geheilt.
Ja.
Wenn ich mir das bildlich vorstelle, hat das für mich überhaupt nichts mit einem Magier zu tun, der einen Zauberspruch murmelt.
Nee, gar nicht.
Das erinnert mich viel eher an einen Prokuristen in einem großen Unternehmen.
Ah, interessanter Vergleich.
Ja, stell dir vor, der unterschreibt ein millionenschweres Dokument. Dann tut er das ja nicht, weil er persönlich so reich oder mächtig ist. Er unterschreibt als bevollmächtigter Agent seines CEO.
Richtig.
Er nutzt den Namen des Chefs, um dessen Autorität und Ressourcen in der realen Welt zu mobilisieren.
Und die Struktur des Autors Lukas untermauert genau diese Sichtweise. Lukas hat ja zwei Bücher geschrieben. Sein erstes Buch, das Evangelium, beschreibt ausdrücklich, was Jesus anfing zu tun und zu lehren.
Mhm. Anfing.
Genau. Sein zweites Buch, die Apostelgeschichte, die wir hier vor uns haben, zeigt nicht einfach die unabhängigen Heldentaten der Apostel.
Okay.
Es zeigt, wie Jesus durch seine autorisierten Agenten weiterhin in der Welt handelt. Das Konzept dieser Vollmacht steht hier absolut im Zentrum. Petrus stellt das auch sofort klar, als die Menge im Tempel zusammenläuft und die beiden anstarrt.
Er schiebt das quasi direkt von sich weg.
Exakt. Er weist jede persönliche Ehre weit von sich und betont, dass sie das eben nicht aus eigener Kraft oder eigener spiritueller Überlegenheit getan haben.
Das Verrückte ist ja, wie Petrus diese Aufmerksamkeit dann nutzt. Er hält eine Rede, die, also aus rhetorischer Sicht, ist die völlig halsbrecherisch.
Oh ja.
Er wirft der Menge diese unfassbare historische Ironie an den Kopf. Er sagt ihnen, dass sie Pilatus gedrängt haben, einen verurteilten Mörder namens Barabbas freizulassen, während sie gleichzeitig den Urheber des Lebens getötet haben. Er nennt Jesus in diesem Moment den Archigos.
Und der Begriff Archigos ist in der griechischen Literatur extrem aufgeladen.
Inwiefern?
Man verwendete dieses Wort für den heldenhaften Gründer einer Stadt. Oder für einen Pionier, der unentdecktes Land erschließt. Oder den Anführer, der sein Volk in eine neue Ära rettet.
Wow.
Petrus nutzt dieses Wort ganz bewusst. Er konfrontiert die Zuhörer mit dem extremsten denkbaren Kontrast. Er sagt quasi, ihr habt einen Mann, dessen Profession es war, Leben zu vernichten, begnadigt.
Ja.
Und den Archegos, den ultimativen Pionier und Quell des Lebens selbst, den habt ihr ans Kreuz geliefert.
Das muss für die Zuhörer wie ein rhetorischer Faustschlag ins Gesicht gewesen sein. Er macht sie quasi im Machtzentrum ihrer eigenen Religion zu Mördern ihres eigenen Retters.
Absolut. Er lässt sie diese Wucht spüren, öffnet aber im exakt nächsten Atemzug eine Tür zur Versöhnung.
Okay.
Er fügt hinzu, dass sie und ihre Anführer aus Unwissenheit gehandelt haben.
Unwissenheit? Hilft das vor Gericht?
Ja, im antiken Rechtssystem, sowohl bei den Römern als auch bei den Juden, eliminierte Unwissenheit die Schuld für ein Verbrechen zwar nicht komplett, aber sie minderte die Schwere der Tat erheblich.
Ah, okay.
Es machte den Unterschied zwischen vorsätzlichem Mord und fahrlässiger Tötung aus. Er verdammt sie also nicht endgültig, sondern bietet ihnen aufgrund dieser Unwissenheit eine unmittelbare Chance zur Umkehr an.
Das leuchtet ein. Aber diese Szene führt uns direkt zu einem Punkt, an dem ich beim Lesen wirklich gestolpert bin.
Mhm.
Wir haben eine unbestreitbar gute Tat. Ein gelähmter Bettler, den alle kennen, hüpft vor Freude herum. Die Menge ist völlig fasziniert und das Resultat? Die Tempelwache rückt an, legt Petrus und Johannes in Ketten und wirft sie ins Gefängnis.
Ja, paradox.
Warum? Eine Heilung macht dich doch normalerweise zum Lokalhelden. Warum interessiert sich die schwer bewaffnete Tempelwache für einen Bettler, der plötzlich laufen kann?
Was hier wirklich faszinierend ist, die Heilung des Bettlers war für die Tempelwache völlig irrelevant.
Echt?
Das Problem war die Lehre, die an diese Heilung geknüpft wurde. Die Tempelwache unterstand den Sadduzäern, speziell den hohepriesterlichen Familien um Annas und Kaiaphas.
Okay.
Wir sprechen hier von einer elitären, unfassbar reichen und rücksichtslosen Priesterkaste. Sie kooperierten extrem eng mit der römischen Besatzungsmacht, um den Status quo und damit ihre eigenen Privilegien zu sichern. Das markanteste theologische Merkmal der Sadduzäer war ihre absolute Ablehnung jeglicher Auferstehung der Toten. Wenn du tot warst, warst du tot. Ende der Geschichte.
Aber warte mal. Warum riskieren diese extrem mächtigen Sadduzäer dann überhaupt einen öffentlichen Aufstand wegen ein paar ungebildeter Fischer aus der Provinz Galiläa?
Gute Frage.
Lass sie doch reden, oder? Wer nimmt die schon ernst? Das Risiko, dass die Römer bei einem Aufruhr auf dem Tempelplatz eingreifen, war doch sicher viel gefährlicher als zwei Typen, die etwas von Auferstehung erzählen.
Für die Sadduzäer war diese Predigt eben keine harmlose philosophische Randnotiz. Wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden war, dann war das der empirische Beweis, dass Gott massiv in die menschliche Geschichte eingegriffen hatte.
Ah, ich verstehe.
Es bedeutete, dass eine völlig neue Ära angebrochen war. Und das war der eigentliche politische Albtraum, dass ihre eigene, von den Römern gestützte und erkaufte Machtposition vor Gott komplett illegitim war.
Wow.
Die wahren Führer Israels standen in diesem Moment als Gefangene vor ihnen, autorisiert durch eine Macht, die den Tod besiegt hatte. Das war kein theologischer Streitfall, das war Hochverrat an der etablierten Weltordnung der Sadduzäer.
Okay, das ist ein absoluter Affront gegen das Establishment. Sie stehen also am nächsten Tag vor dem Hohen Rat, also den mächtigsten Männern der Nation, Und Petrus nutzt einen rhetorischen Schachzug, der mich wirklich fasziniert hat. Er dreht den Spieß einfach um und nutzt das System der Wohltätigkeit gegen sie.
Ganz genau.
Das kommt mir so vor, als würde er sie mit ihren eigenen gesellschaftlichen Regeln in die Ecke drängen.
Das tut er in der Tat. In der gesamten griechisch-römischen Welt florierte das System des Eugathetes, also des Wohltäters.
Eugathetes? Okay.
Das war nicht einfach nur Freundlichkeit, das war das soziale Rückgrat der Antike. Ein massives Patron-Klient-System. Wenn jemandem eine Wohltat erwiesen wurde, schuldete der Empfänger und die gesamte Gesellschaft diesem Wohltäter öffentliche Ehre und Loyalität.
Mm.
Eine Wohltat mit Strafe, Gefängnis oder Undank zu vergelten, galt als eine der größten denkbaren Verfehlungen, als absolute Todsünde gegen den sozialen Frieden. Petrus stellt diese Eliten rhetorisch extrem bloß.
Er nagelt sie fest.
Ja. Er fragt den Hohen Rat unverblümt, werden wir heute tatsächlich vor Gericht gestellt, weil wir einem kranken Mann eine Wohltat erwiesen haben?
Er nimmt ihnen komplett den Wind aus den Segeln. Die Eliten können ja schlecht sagen, ja, wir bestrafen euch für diese gute Tat. Und er belässt es ja nicht dabei, er macht es durch ein Wortspiel noch exklusiver. Er nutzt das griechische Wort sozo, richtig.
Das Wort sozo ist hier der absolute Schlüssel. Es bedeutet in der damaligen Sprache sowohl geheilt als auch gerettet.
Ah.
Petrus argumentiert, dieser gelähmte Mann wurde durch den Namen Jesu sozo, also geheilt. Und dann dehnt er diesen Begriff radikal auf die gesamte Menschheit aus. Er sagt, es gibt absolut keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den Menschen sozo, also gerettet werden müssen.
Und genau da ist bei mir beim Lesen der Groschen gefallen. Das kommt uns heute im religiösen Kontext vielleicht total normal vor. Aber in einer Welt voller Götter muss dieser Exklusivanspruch doch ein unglaublicher Tabubruch gewesen sein?
Es war ein gewaltiger Tabubruch. Die Antike war tief polytheistisch. Es gab unzählige Götter für jede Lebenslage, für jede Stadt, für jedes Gewerbe.
Ja.
Die römische Gesellschaft war erstaunlich tolerant, was Religion anging, aber unter einer strikten Bedingung.
Welche?
Man musste die Götter der anderen respektieren und sie einfach dem Pantheon hinzufügen. Zu behaupten, dass es nur einen einzigen Weg zur Rettung gibt und alle anderen Wege nichtig sind, das galt in dieser Welt als extrem arrogant, brandgefährlich und regelrecht asozial.
Asozial? Wahnsinn.
Ja. Die Christen zahlten für diese angebliche Unhöflichkeit in den folgenden Jahrhunderten einen sehr hohen sozialen und oft auch tödlichen Preis.
Das erklärt auch diesen Begriff Parousia, den Lukas verwendet, um ihre Haltung zu beschreiben. Kühne Freimütigkeit. Sie stehen vor der absoluten Macht und weigern sich, ihre Überzeugungen auch nur einen Millimeter der politischen Korrektheit anzupassen.
Ja, sie knicken nicht ein.
Das erinnert mich stark an Sokrates, der seine philosophischen Prinzipien nicht aufgab, als es ihnen das Leben kostete. Oder an die Propheten des Alten Testaments, die sagten den Königen ja auch ungeschminkt ins Gesicht, was falsch läuft, wohl wissend, dass das der letzte Satz ihres Lebens sein könnte.
Dr. Kiener zieht da sehr ähnliche Parallelen. Es ist die unerschütterliche Weigerung, sich dem Druck einer menschlichen Hierarchie zu beugen, weil sie sich eben einer höheren, göttlichen Autorität verpflichtet fühlen. Die Drohungen des Hohen Rates prallen völlig an ihnen ab.
Die Reaktion der Eliten ist ja das eine, aber was passiert in der Community selbst? Man würde doch erwarten, dass die Anhänger nach so einer massiven Einschüchterung durch den Hohen Rat erstmal untertauchen, oder?
Normalerweise schon.
Die Türen verriegeln, hoffen, dass der Sturm irgendwie vorbeizieht. Stattdessen gehen Petrus und Johannes zurück zu ihren Leuten und sie beten nicht etwa um Rache und auch nicht um Schutz. Sie beten um noch mehr Mut.
Ja, erstaunlich.
Und die Quellen beschreiben, dass daraufhin der Ort, an dem sie versammelt waren, im wahrsten Sinne des Wortes bebt. Ein physisches Erdbeben. Und das Resultat ist ein extremes, explosives Wachstum der Bewegung. Der Text spricht plötzlich von 5000 Männern.
Und wir müssen diese Zahl sogar noch nach oben korrigieren.
Echt?
Ja. In der antiken Zählweise wurden bei solchen Gelegenheiten oft nur die erwachsenen Männer erfasst. Wenn wir die Frauen und Kinder hinzurechnen, sprechen wir hier konservativ geschätzt von mindestens 10.000 Gläubigen.
Wahnsinn!
Dr. Kiener verweist auf ein sehr wichtiges soziologisches Detail der damaligen Zeit. In jüdischen Konvertitenkreisen waren Frauen statistisch gesehen oft deutlich in der Überzahl.
Warum das?
Für Männer aus der griechisch-römischen Welt war eine Konversion zum Judentum wegen der Beschneidung und des damit verbundenen massiven sozialen Statusverlusts eine enorme Hürde. Es ist also äußerst wahrscheinlich, dass diese neue Bewegung von Anfang an stark von Frauen geprägt war und die Gesamtzahl die Zehntausender-Marke locker durchbrochen hat.
Stopp, warte mal ganz kurz. Hier muss ich wirklich skeptisch einhaken.
Ja, verständlich.
Wenn ich mir archäologische Schätzungen für das Jerusalem des ersten Jahrhunderts ansehe, gehen Historiker von vielleicht 85.000 Einwohnern aus.
10.000 Anhänger. Das wären weit über 10% der gesamten Stadtbevölkerung. Das kann doch unmöglich stimmen. Die Römer wären doch völlig durchgedreht bei einem derartigen Mob. Das klingt für mich nach reiner PR-Übertreibung, so eine fromme Legende, um die eigene Relevanz aufzublasen.
Das ist ein sehr berechtigter und häufig geäußerter Kritikpunkt unter Historikern. Dr. Kiener begegnet dieser Skepsis jedoch mit harten soziologischen Daten aus der neueren Geschichte.
Okay.
Er analysiert früher Erweckungsbewegungen und zeigt auf, dass solche Phänomene sehr oft ein exakt solches explosionsartiges, disruptives Wachstum aufweisen.
Hast du ein Beispiel? Ja, wenn wir uns die Methodisten in Amerika während der Second Great Awakening ansehen oder die frühe Pfingstbewegung ab 1906, diese Gruppierungen sind in extrem kurzen Zeiträumen um das 100- bis 1000-fache gewachsen. 10.000 Gläubige in Jerusalem wirken auf den ersten Blick absurd hoch, aber im Kontext historisch belegter Revivals ist das kein Ding der Unmöglichkeit.
Aber in einer antiken, militärisch so stark überwachten Stadt, wie bleibt so etwas unbemerkt oder zumindest ungestraft?
Solche Erweckungen funktionieren anfangs oft unter dem Radar der Obrigkeit.
Weil sie sich verstecken?
Weil sie dezentral in privaten Häusern und dichten sozialen Netzwerken stattfinden, nicht durch riesige organisierte Massenaufmärsche. Um die Dimension greifbar zu machen, der jüdische Historiker Josephus schätzt die Gesamtzahl aller Pharisäer, also der damals einflussreichsten religiösen Gruppierung, auf gerade mal 6.000 Personen im gesamten Gebiet.
Nur 6.000?
Ja. Diese völlig neue, aus dem Nichts entstandene Bewegung hatte die etablierten Fraktionen rein zahlenmäßig in kürzester Zeit überholt.
Also wenn wir diese Zahlen auch nur annähernd akzeptieren, wirft das sofort ein massives logistisches Problem auf.
Absolut.
Wie organisiert man das? Jerusalem war ja keine reiche Stadt, viele Menschen lebten am Existenzminimum. Du hast Tausende von Leuten, viele davon vielleicht Pilger, die nach dem Pfingstfest einfach geblieben sind.
Ja.
Und keine Einnahmequelle mehr haben.
Wie verhindert man, dass diese Gemeinschaft in extremem Elend versinkt?
Die Antwort der frühen Christen war eine radikale gesellschaftliche Neuordnung. Extremes, freiwilliges Teilen von Ressourcen.
Es gab in der Antike durchaus Parallelen zu so einem Gemeinschaftsbesitz, aber der Unterschied hier ist entscheidend. Denken wir an die Gemeinschaft der Essener, die nicht weit entfernt in Qumran am Toten Meer lebten.
Okay, die hatten auch alles geteilt.
Ja, aber die Essener hatten sehr strenge gesetzliche Aufnahmeregeln. Wenn du dort vollwertiges Mitglied wurdest, musstest du deinen gesamten Besitz nach einer Probezeit zwingend an die Gemeinschaft abtreten. Es war eine formale Regel.
Ein Gesetz also.
Richtig. Bei dieser neuen Bewegung in Jerusalem geschah das Teilen aber völlig freiwillig. Es gab kein Gesetz, das Besitzlosigkeit forderte. Es passierte aus purer Solidarität und einer Liebe, die materielle Güter plötzlich als zweitrangig erscheinen ließ.
Lukas führt hier ein leuchtendes Positivbeispiel ein. Josef Barnabas, ein wohlhabender Levit aus Zypern, der ein Stück Land verkauft und den gesamten Erlös den Aposteln übergibt, um die Armen in der Gemeinschaft zu versorgen.
Und wo viel Licht ist, da ist natürlich auch viel Schatten. Barnabas kriegt für diese gigantische Spende sicherlich eine Menge Applaus und Anerkennung in der Gemeinde. Definitiv.
Und wo es Bewunderung gibt, da entsteht bei anderen der Drang nach genau diesem sozialen Prestige. Was passiert also, wenn man diese radikale Hingabe nur vortäuscht? Also um den Applaus abzugreifen, ohne wirklich das Opfer zu bringen? Das führt uns zu einem der verstörendsten Momente in diesem Text, die Geschichte von Ananias und seiner Frau Sapphira.
Ein Name, der übrigens passenderweise die Schöne bedeutet.
Ironisch, ja. Sie beobachten also die Bewunderung für Barnabas und wollen das gleiche Ansehen genießen. Also verkaufen sie ebenfalls ein Grundstück, behalten aber heimlich einen Teil des Geldes für sich.
Genau.
Und dann stellen sie sich vor die Gemeinde und behaupten eiskalt, den gesamten Erlös gespendet zu haben. Als ich das gelesen habe, musste ich sofort an diese modernen Social-Media-Auswüchse denken.
Ja, der Vergleich drängt sich auf.
Asketischen Klimaminimalisten spielen. Er postet dramatische Videos, dass er sein ganzes Vermögen an Umweltorganisationen spendet, lebt angeblich nur von Luft und Liebe.
Er lässt sich feiern.
Genau, lässt sich von seinen Followern als moralischer Heiliger feiern, aber heimlich fliegt er jedes Wochenende mit einem Privatjet nach Ibiza und zweigt Spenden ab, um sich Luxusuhren zu kaufen. Die Täuschung ist das eine.
Das eine.
Aber in dieser antiken Geschichte wird er nicht gecancelt oder blockiert.
Nee.
Petrus konfrontiert Ananias und der Mann fällt auf der Stelle tot um. 3 Stunden später kommt seine Frau rein, lügt ebenfalls und stirbt genauso. Das ist eine derart extreme Reaktion.
Viele moderne Leser sind von dieser plötzlichen, tödlichen Härte extrem verstört.
Ja, absolut.
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, wirkt es auf den ersten Blick wie eine völlig unverhältnismäßige Strafe für ein bisschen finanzielle Unterschlagung.
Ja, eben. Wenn es nicht ums Geld ging, warum dann diese tödliche Konsequenz? Das wirkt fast wie ein göttlicher Mafiamord.
Petrus macht dem Text unmissverständlich klar, dass das Geld niemals das Problem war. Er sagt zu Ananias, war das Grundstück vor dem Verkauf nicht dein Eigentum? Und als es verkauft war, stand das Geld nicht zu deiner völlig freien Verfügung.
Sie hätten also auch einfach nur die Hälfte geben können.
Genau. Sie hätten 20% geben können, 50% oder gar nichts. Niemand wurde zur Spende gezwungen.
Okay.
Die Sünde war die kalkulierte Heuchelei. Es war der Versuch, den Heiligen Geist, also die fundamentale Basis dieser gesamten Bewegung, zu belügen und die Gemeinschaft für das eigene Ego zu manipulieren.
Mhm.
Dr. Kehner zieht hier extrem erhellende Parallelen zum Alten Testament, um diese harte Logik zu erklären.
Welche Parallelen sind das?
Er verweist auf Josua Kapitel 7, die Geschichte von Achan.
Achan, okay.
Nach der Eroberung der Stadt Jericho behielt Achan heimlich Beute für sich, die ausdrücklich Gott geweiht war. Das hatte letztlich eine militärische Niederlage für das ganze Volk zur Folge.
Oh.
Oder denken wir an das 3. Buch Mose, an die Söhne des Hohenpriesters Aaron. Sie brachten fremdes Feuer, also ein nicht autorisiertes, unheiliges Opfer in das Heiligtum und wurden sofort von göttlichem Feuer verzehrt.
Krass.
Das theologische Prinzip, das sich durch all diese Texte zieht, ist folgendes. In den Phasen einer echten Erweckung, in denen die Präsenz des Heiligen so intensiv, so greifbar und so nah an den Menschen ist, darf das Heilige unter keinen Umständen mit dem Profanen vermischt werden. Mit Lüge, Egoismus und Eitelkeit.
Das ist dann im Grunde wie ein radikaler chirurgischer Schnitt, um eine lebensbedrohliche Infektion im Körper zu stoppen, bevor sie sich ausbreiten kann.
Perfekt zusammengefasst.
Diese unerbittliche Konsequenz diente also dem Schutz der frisch geborenen Gemeinschaft vor dem moralischen Verfall von innen heraus.
Ganz präzise. Wenn Heuchelei in dieser kritischen, formenden Phase der Bewegung toleriert worden wäre, hätte die Gemeinschaft ihre gesamte Integrität und damit eigentlich ihre Daseinsberechtigung verloren.
Hm.
Die Furcht, die daraufhin über die Gemeinde fiel, war keine panische Angst vor einem willkürlichen Bot, sondern eine tiefe Ehrfurcht vor der absoluten Reinheit, die diese Präsenz erforderte.
Weißt du, man sollte ja eigentlich meinen, dass so ein Vorfall die potenziellen Neuzugänge in Scharen davonlaufen lässt.
Würde man denken, ja.
Wenn der Versuch, sich ein bisschen wichtig zu machen, tödlich endet, suche ich mir doch lieber einen anderen Verein.
Ja.
Aber das Gegenteil passiert. Anstatt zu fliehen, wächst die ehrfürchtige Bewunderung der Bevölkerung. Die Dynamik nimmt nicht ab, sie eskaliert sogar noch weiter. Zeichen und Wunder intensivieren sich so extrem, dass die Menschen aus den umliegenden Städten ihre Kranken auf Matten auf die Straßen legen.
Ja?
In der schieren Hoffnung, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fällt, wenn er vorbeigeht. Der Schatten.
Auch dieses Detail müssen wir zwingend im antiken Denken verorten, sonst verstehen wir es nicht.
Okay, wieso?
In der antiken Weltanschauung war der Schatten nicht einfach nur die Abwesenheit von Licht. Der Glaube besagte, dass der Schatten einer Person untrennbar mit der Beschaffenheit und der Essenz dieser Person verbunden war.
Wirklich?
Ja. Wenn dein Schatten nach jüdischem Verständnis beispielsweise ein Grab berührte, wurdest du rituell unrein, als hättest du es mit der Hand angefasst.
Wow, das wusste ich nicht.
Diese Logik der Übertragung funktionierte aber in beide Richtungen. Hier überträgt der Schatten keine Unreinheit, sondern eine überströmende göttliche Kraft.
Das ist faszinierend. Der Schatten als quasi physische Verlängerung der Kraft.
Kina vergleicht das mit einer anderen berühmten Episode aus dem Alten Testament, den Knochen des Propheten Elisha.
Ah, ja.
Diese Gebeine waren selbst nach seinem Tod noch so gesättigt mit göttlicher Kraft, dass sie einen Toten, der versehentlich in Elishas Grab geworfen wurde, sofort wieder zum Leben erweckten, als er sie berührte.
Wahnsinn.
Die Präsenz dieser neuen Realität in Jerusalem war so verdichtet, die Kraft war so greifbar, dass das Volk glaubte, selbst der vorüberziehende Schatten eines Apostels genüge für eine vollständige Heilung.
Wahnsinn. Wir haben in dieser Analyse ein riesiges historisches Panorama skizziert. Wir haben heilende Agenten, rhetorische Fallen, zornige Eliten, Erdbeben, 10.000 Menschen, die ihren Besitz teilen und den tödlichen Preis von Heuchelei.
Ein volles Programm.
Jetzt zuhörst. Diese detaillierten Einblicke in die Apostelgeschichte zeigen nicht einfach nur eine nette, glatt gebügelte historische Legende über Wunder und brave Wohltäter. Sie zeigen das blutige, schweißtreibende, hochkomplexe Entstehen einer echten Gegenkultur.
Eine Gegenkultur, die extrem unangenehm war?
Ja.
Diese Menschen haben sich schlichtweg geweigert, ihre Kernbotschaft an die Komfortzone oder die politischen Realitäten der damaligen Gesellschaft anzupassen. Sie stellten die Existenzberechtigung der Eliten fundamental in Frage.
Mhm.
Ihre Lebensweise des radikalen Teilens war ein Kontrastprogramm zur damaligen Welt. Und sie waren kompromisslos in ihrer inneren Integrität, wie der Fall von Ananias und Sapphira ja ziemlich drastisch bewiesen hat.
Sie nahmen den Vorwurf, völlig verrückt und unhöflich zu sein, nicht nur in Kauf, sie machten ihn quasi zu ihrem Markenzeichen. Und genau damit möchte ich dich heute entlassen.
Mhm.
Wenn wir uns dieses antike Beispiel einer Bewegung ansehen, die durch reine Worte, durch konkrete Taten der Gnade und durch unerbittliche Wahrheit ein völlig festgefahrenes, mächtiges System derartig erschüttern konnte, dann drängt sich eine Beobachtung für unsere heutige Zeit auf.
Definitiv.
Wenn wir heute auf moderne Bewegungen blicken, die behaupten, sie wollen den Status quo durchbrechen und echten, tiefgreifenden Wandel bringen, wie viele von ihnen besitzen tatsächlich noch diese gefährliche, explosive Mischung? Also aus absolut radikaler Großzügigkeit auf der einen Seite und der völligen Weigerung, Kompromisse bei der eigenen Integrität einzugehen auf der anderen.
Eine sehr gute Frage.
Das ist eine faszinierende Linse, durch die man das nächste Mal die Nachrichten betrachten kann. Müssen wir vielleicht auch bereit sein, ein bisschen mehr unhöflich gegenüber dem Status quo zu werden, um echten Wandel zu sehen? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.